Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Volker Storch.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Wir setzen die Betrachtung des Römerbriefes fort. Wenn es ein Thema gibt, das einem Brief des Paulus von Anfang bis Ende den Stempel aufdrückt, dann hier. Es ist das Thema der Rechtfertigung des Menschen, das Paulus in diesem Brief entfaltet. Und weil es dabei nicht um eine bloße Charaktereigenschaft des Menschen geht, sondern um ein Geschenk Gottes, kann man auch von einer Bereitstellung von Gerechtigkeit durch Gott reden. Wie wirkt sich dieses Geschenk aus? Das behandelt Paulus in den letzten Kapiteln des Römerbriefes. Welche Auswirkungen Gottes geschenkte Gerechtigkeit haben soll für das Miteinander der Christen in einer Gemeinde, das wird im Rest des 14. Kapitels nun konkret. Was sollte einen Christen leiten im Umgang mit anderen? Dazu hält gerade der Römerbrief einiges Erhellendes bereit. Im Abschnitt über den Umgang mit den sogenannten Schwachen im Glauben kommt der Apostel darauf zu sprechen. Er zählt an dieser Stelle drei Kriterien oder Prinzipien auf. Paulus hat bereits über den Stellenwert einer Überzeugung gesprochen, die sich im alltäglichen Handeln auswirkt. Als weiteres Prinzip spricht er nun über das Gewissen. Das tut Paulus in Vers 22. Dort gibt er nun den zweiten wichtigen Grundsatz für christliches Verhalten bekannt. Den Glauben, den du hast, behalte bei dir selbst vor Gott. Selig ist, der sich selbst nicht zu verurteilen braucht, wenn er sich prüft. Römer 14, Vers 22. Lassen Sie mich Ihnen meine Übersetzung dieses Verses geben. Deinen Glauben sollst du unter Gottes Augen für dich selbst haben. Glücklich ist derjenige, der sich in dem, was er befürwortet, in dem, was er tut, nicht verurteilt. Das ist das zweite Prinzip für eine christliche Lebensweise. Paulus hat sich in den vorangegangenen Versen schon mit dem Aspekt der Überzeugung befasst. Und jetzt geht es hier nicht nur darum, wie man zu einer solchen Überzeugung kommen kann. Immerhin, eine Überzeugung kann ja helfen in Fragen, in denen es keine eindeutige Weisung aus der Bibel gibt. Es geht hier um einen weiteren Schritt. Wenn wir vor einer Sache stehen, die wir für Gott tun wollen, dann stellen wir uns solche Fragen wie: Ist es richtig, dass ich das tue? Kann ich es mit einer Begeisterung, mit einer Vorfreude darauf und eben einfach gerne tun? Und dieser zweite Hinweis des Paulus schaut nun zurück auf das, was man getan hat. Glücklich ist, wer sich bei dem, was er getan hat, nicht zu verurteilen braucht. Der Christ sollte, schon bevor er irgendetwas zu tun in Angriff nimmt, in der Lage sein, ohne irgendwelche Gewissensbisse auf sein Verhalten zurückzuschauen. Ich möchte Ihnen dazu eine Erläuterung geben. Ich hoffe, dass Sie mich dabei nicht falsch verstehen. Man hat mich hin und wieder gefragt, ob ein Christ sich betrinken kann. Die Antwort, die ich dann gebe, ist ja. Nehmen wir den verlorenen Sohn in Lukas 15. Das war ein Sohn, aber weit weg in einem fernen Land. Ich bin überzeugt, dass er sich nicht nur betrank, sondern noch einiges andere tat, aber er war immer das eine. Sohn. Worin bestand der Unterschied zwischen ihm und den Schweinen? Der Unterschied war der, dass keins der Schweine sagte: Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Sehen Sie, als der verlorene Sohn dort bei den Schweinen lebte, sagte er zu sich selbst: Ich hasse das hier. Und ich werde sehen, dass ich hier rauskomme. Ich will zu meinem Vater gehen und zugeben, was für ein Sünder ich bin. Worin aber besteht der Unterschied zwischen einem Christen, der sich betrinkt, und einem Nichtchristen, der sich ebenfalls betrinkt? Ganz einfach, der Unterschied ist der Mann, der nicht an Jesus Christus glaubt, steht am nächsten Morgen mit Kopfschmerzen auf, macht sich eine Eispackung und sagt: Junge, das hat richtig Spaß gemacht. Ich will mir einen ziemlich großen Eimer mit Farbe besorgen und einen ziemlich großen Pinsel und dann werde ich die Stadt beim nächsten Mal rot anmalen. Und der Christ? Was wird ein Kind Gottes wohl tun? Wenn der Christ am nächsten Morgen mit einem Kopf so dick wie ein Fass aufwacht, dann fällt er neben seinem Bett auf den Boden und schreit: O Gott, ich hasse das. Ich will das nicht noch einmal tun. Und das führt dann auch dazu, dass er seine Sünde vor Gott ausspricht und bekennt. Und was daran für mich am interessantesten ist, es wird nicht berichtet, dass der verlorene Sohn wieder zum Schweinestall zurückgekehrt ist. Es hat ihm dort nicht gefallen. Und dazu zitiere ich nochmal den Römerbrief des Paulus. Selig ist, der sich selbst nicht zu verurteilen braucht, wenn er sich prüft. Wenn Sie an Jesus Christus bereits glauben sollten, will ich Ihnen Mut machen. Schauen Sie einmal zurück auf Ihr Leben und blicken Sie ruhig voll Hass auf eine Sache, die Sie getan haben. Hassen Sie sich ruhig wegen einer Sache, die Sie getan haben, denn Ihr Gewissen ist es, das Sie verurteilt. Ganz gleich, was es war, was Sie getan haben, und ganz gleich, wie viele andere dasselbe tun, für Sie war es falsch. Sie waren vielleicht sogar, als das passierte, in einer Kirche. Und ein Gottesdienst in einer Kirche kann ein sehr gefährlicher Ort sein, weil Satan dort ist. Er geht jeden Sonntagmorgen zur Kirche und er geht zu den besten Gottesdiensten. Kommen Sie einfach von der Kirche nach Hause und sagen Sie, ich könnte mir die Zunge abbeißen, hätte ich das doch nur nicht gesagt. Nun, Sie hätten es nicht sagen sollen. Das wissen Sie. Und das sagt Ihnen Ihr Gewissen. Noch einmal Paulus, selig ist, der sich selbst nicht zu verurteilen braucht, wenn er sich prüft. Es geht weiter mit Vers 23. Wer aber dabei zweifelt und dennoch isst, der ist gerichtet, denn es kommt nicht aus dem Glauben. Was aber nicht aus dem Glauben kommt, das ist Sünde. Was nicht aus dem Glauben kommt, das ist Sünde. Eine einprägsame Formulierung. Und sie besagt, Sie sollten an das glauben, was Sie tun. Wenn Sie nicht daran glauben, dann sollten Sie es nicht tun. Hier gibt es für den Christen eine neue Definition für Sünde. Jede Lebensweise oder jede Tat, die nicht aus dem Glauben herauskommt, wird zur Sünde. Das ist die Antwort des Heiligen Geistes auf die Frage nach strittigen Punkten. So wie der, der an Jesus Christus glaubt, durch den Glauben gerettet wird, so soll der Gläubige auch aus dem Glauben heraus leben. Und mit diesen Gedanken gehen wir über zum 15. Kapitel. Dort greift Paulus das Thema der Rücksichtnahme auf den schwachen Bruder noch einmal auf. Außerdem spricht er von dem, was Jesus Christus getan hat, als er Juden und Heiden in einem Leib vereinigt hat. Schließlich wird von Paulus eine Fortsetzung seines persönlichen Zeugnisses geboten, im 15. Kapitel des Römerbriefes. Wir haben bereits etwas von den großen Prinzipien für das Verhalten eines Christen betrachtet. Im letzten Kapitel haben wir zwei dieser Prinzipien kennengelernt, Überzeugung und Gewissen. Jetzt kommen wir zum dritten Prinzip, Rücksichtnahme auf den schwachen Bruder, ein Gedanke, der bereits in Kapitel 14 aufleuchtet und hier nun weiter ausgeführt wird. In den ersten drei Versen ist eine besondere Art der Trennung das Thema. In einem weiteren Abschnitt werden wir dann sehen, dass Juden und Heiden in einem Leib vereinigt sind, um Gott zu verherrlichen. Den Abschluss dieses Kapitels bildet die Fortsetzung des persönlichen Zeugnisses des Paulus als Apostel der Heiden und besonders der Römer. Dieses Kapitel beendet das Hauptargument des Römerbriefs. Im letzten, den 16. Kapitel, kehrt Paulus zu den ihm betreffenden persönlichen Beziehungen zurück. Hier muss ich noch eine Bemerkung darüber machen, dass die radikale Bibelkritik die Echtheit der letzten beiden Kapitel des Römerbriefs in Frage gestellt hat. Ohne jeden stichhaltigen Beweis oder handschriftliche Zeugen wurde die paulinische Urheberschaft dieser beiden Kapitel verworfen. Der deutsche Theologe Ferdinand Christian Bauer führte in der Mitte des 19. Jahrhunderts die historisch-kritische Methode in die neutestamentliche Forschung ein. Seine Anhänger bereiteten den Weg für diese Ablehnung. Heute wird allgemein anerkannt, dass diese beiden letzten Kapitel des Römerbriefes von Paulus stammen, und wir können uns auf die folgende Aussage des presbyterianischen Theologen John Carr aus seiner Einleitung zum Studium des Neuen Testaments verlassen. Trotz dieser Einwände ist die Unversehrtheit des Briefes, wie er uns jetzt vorliegt, sicher. In diesem neuen Abschnitt über die Rücksichtnahme auf schwache Glaubensgeschwister kommt Paulus gleich in Vers 1 des 15. Römerbriefkapitels auf die Verantwortung der Starken gegenüber den Schwachen zu sprechen. Wir aber, die wir stark sind, sollen das Unvermögen der Schwachen tragen und nicht Gefallen an uns selber haben. Hier haben wir also den dritten und letzten Grundsatz vor Augen, der das Verhalten von Christen leiten sollte. Wenn Sie einen Christen in Ihr Haus einladen, der tanzend für etwas Falsches hält, Dann legen Sie also keine Tanzmusik auf, denn Sie werden ihn ja damit verletzen. Das ist aber kein allgemeingültiges Gesetz. Im Gegenteil. Denn vielleicht können Sie es ja tun, tanzen. Aber schließen Sie dann nicht von sich auf andere. Um von mir zu sprechen, ich könnte es nicht. Weshalb nicht? Weil es bestimmte Dinge gibt, von denen ich eine starke Überzeugung habe, dass ich sie aus Rücksichtnahme auf andere nicht tun kann. Ich bin auch schon seit Jahren nicht mehr in einem Kino gewesen. Ich kann mich nicht einmal mehr daran erinnern, wann es das letzte Mal war. Vielleicht denkt da jemand, ach, Sie sind also einer von diesen sonderbaren, abgesonderten Leuten, der glaubt, man dürfe nicht ins Kino gehen. Irrtum. Ich sage, vielleicht können Sie ja gehen. Ich verurteile Sie nicht, wenn Sie es tun, aber ich kann es nicht. Ein Grund dafür, der mir jedenfalls einleuchtet, wird hier von Paulus ins Gespräch gebracht. Rücksichtnahme auf den schwachen Bruder. Wir, die wir stark sind, das bezieht sich meiner Meinung nach auf mich. Ich denke, ich könnte gehen, ohne meine Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus zu verlieren. Ich bin mir aber sicher, dass ich heute viele dieser Filme abstoßend finden würde, um ehrlich zu sein. Aber ein schwacher Bruder, eine schwache Schwester, wird dadurch vielleicht stark beeinflusst und seine Beziehung zu Christus kann wirklich Schaden nehmen durch bestimmte Filme. Deshalb sollten wir, die wir stark sind, das Unvermögen der Schwachen tragen. Paulus selbst gehört, so wie er es sieht, zu den Starken. Und er besteht darauf, dass die Starken für die Gefühle und Vorurteile der schwachen Christen Verständnis haben müssen. Er schrieb bekanntlich an die Korinther, »Darum, wenn Speise meinen Bruder zu Fall bringt, will ich nie mehr Fleisch essen, damit ich meinen Bruder nicht zu Fall bringe.« 1. Korinther 8, Vers 13. Mit anderen Worten sagt Paulus, »Ich kann Fleisch essen. Ich esse gerne einen guten Schweinebraten, aber ich werde ihn nicht essen, wenn sich mein Bruder daran stößt.« Paulus schrieb auch, »Niemand suche das Seine, sondern was dem anderen dient.« 1. Korinther 10, Vers 24. Suchen Sie also, was im Interesse des anderen liegt. Denn Paulus sagt auch, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Galater 6, Vers 2. Weiter im Römerbrief, Kapitel 15, Vers 2. Jeder von uns lebe so, dass er seinem Nächsten gefalle zum Guten und zur Erbauung. Zum Guten und zur Erbauung des Nächsten heißt hier, mit der Absicht, ihn aufzubauen. Das Ziel allen christlichen Verhaltens ist die Erbauung unserer Mitmenschen. Natürlich sollen wir dem Nächsten nicht zu seinem Schaden oder seinem Verlust gefallen. Paulus hat es im 1. Korintherbrief so ausgedrückt. Denn obwohl ich frei bin von jedermann, habe ich doch mich selbst jedermann zum Knecht gemacht, damit ich möglichst viele gewinne. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. 1. Korinther 9, Vers 19 bis 20. Bis heute gibt es viele Leute, die Paulus kritisieren, weil sie nicht verstehen können, warum er einen jüdischen Eid geschworen hat, sein Haar hat abschneiden lassen und nach Jerusalem in den Tempel gegangen ist. Ich denke, sie werden es verstehen, wenn ihnen klar wird, was Paulus hier sagt. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich wie einer unter dem Gesetz geworden, obwohl ich selbst nicht unter dem Gesetz bin, damit ich die, die unter dem Gesetz sind, gewinne. 1. Korinther 9, Vers 20. Es gilt aber auch daran zu denken, dass wir es hier immer noch mit strittigen Fragen zu tun haben, mit Verhaltensweisen, die in der Heiligen Schrift nicht einfach als falsch bezeichnet werden. Kommen wir dazu noch einmal auf das Beispiel der Filme zurück. Könnte ich jemals ins Kino gehen, um dort einen Film anzusehen? Ja, wenn ich denken würde, dass ich dadurch jemanden für Christus gewinnen könnte. Sie fragen vielleicht, wie weit kann man denn damit gehen? Nun, ich kenne eine Gruppe, die in ein Varieté ging, um dort das Evangelium zu bezeugen. Ich kenne ein Mädchen, das in Nachtclubs gegangen ist und mit ihren Freunden getrunken hat, weil sie dachte, sie könnte mit ihnen über Gott sprechen. Aber sie wurde alkoholkrank und hat niemanden für Christus gewonnen. Ich kann Ihnen aus der Heiligen Schrift zeigen, dass diese Dinge falsch für sie gewesen sind. Weil die Heilige Schrift jedoch über viele Dinge in unserer heutigen Gesellschaft keine treffende Aussage bietet, hat Gott uns diese drei Maßstäbe aus dem Römerbrief gegeben. Erstens Überzeugung. Und das bedeutet, alles, was wir tun, sollen wir mit Begeisterung tun, weil wir davon überzeugt sind, dass es das ist, was Gott von uns erwartet. Zweitens Gewissen. Und das heißt, wir sollen uns so verhalten, dass wir später ohne Gewissensbisse darauf zurückblicken können. Und schließlich drittens Rücksichtnahme. Wir sollten auf die Gefühle und Vorurteile schwacher Christen Rücksicht nehmen. Dazu gibt es eine einleuchtende Begründung, für die wir noch einmal in das 15. Kapitel des Römerbriefs schauen sollten. Wie drückt es Paulus aus in Vers 3? Denn auch Christus hatte nicht an sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die sich schmähen, sind auf mich gefallen. Das von Paulus gebrauchte Zitat hier stammt aus Psalm 69, Vers 10. Das ist ein Rachepsalm und zugleich auch einer der großen messianischen Psalmen. Er bringt zur Sprache, Christus hat niemals sein eigenes Interesse und Vergnügen an die erste Stelle gesetzt. James Stifler denkt an dieser Stelle, dass Christus hier eher als Argument, denn als Beispiel hingestellt wird. In seinem Buch über den Römerbrief, The Epistle of Romans, schrieb er, die Schrift zeigt Christus in der Regel nicht als Beispiel, denn die Menschen werden durch ein Beispiel weder gerettet noch geheiligt. Wenn Christus aber als Beispiel gegeben wird, dann immer in Verbindung mit der erlösenden Gnade Gottes. Wir haben es im 14. und 15. Kapitel des Römerbriefs zu tun mit dem, was einem Christen als Zeitgenosse seiner Mitmenschen unbedingt wichtig sein sollte. Paulus hat von drei Grundsätzen für das Verhalten gesprochen, das gegenüber den schwachen Glaubensgeschwistern angebracht ist. Diese Tatsache wird uns auch noch im folgenden Teil des 15. Kapitels beschäftigen. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe durch die Bibel steht der zweite Teil aus diesem Kapitel des Römerbriefs im Mittelpunkt. Bis dahin, auf Wiederhören und Gott befohlen.